Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Wir melden uns nach langer Zeit in einer neuen Besetzung zurück. Den meisten bin ich schon bekannt bei den Podcasts 1 bis 7. Ich bin der Peter, aka Smoke, und ich habe mir jetzt ein paar ganz nette Leute ins Team reingeholt. Da wären unter anderem der Leon.
Moin Moin.
Bekannt als Diriquai 101. Dann hätten wir den guten Tobias, aka Gam.
Hi.
Und den Moritz, aka Chironomus.
Moin.
Wir haben auch wieder spannende neue Themen für euch, unter anderem eine Diskussion über Suspended Playern in Privatturnieren, über eine neue alte Timeout-Regelung, die bisher nicht in die Policies übernommen wurde, einen Ausblick auf mehrere Turniere im Dezember und noch ein kleines Review auf die Amigo Christmas Charity Cups. Wir fangen auch jetzt direkt beim ersten Thema an, und zwar geht es um Suspended Players auf Privatturnieren. Für allejenigen, die es nicht wissen, es gibt seitens KDE, das ist Konami Digital Entertainment, eine Suspended Player List, wo diverse Spieler draufstehen, die halt auf Turnieren negativ aufgefallen sind und diesen verwiesen wurden. Jedoch greift diese Regelung nicht bei Privatturnieren. Und daher ist es immer eine Streitfrage, ob man solche Spieler auf solchen Turnieren zulassen sollte. Ich hatte schon eine interessante Diskussion mit Chironomus und der hat da auch eine eigene Meinung zu. Daher würde ich ihm jetzt mal kurz das Wort überlassen.
Ja, die Idee kam mir dazu, als ich das kurz besprochen habe im Zuge vom Cup der guten Hoffnung. Da wird man mich im Staff-Team finden. Auf diesem Turnier, wie auf allen anderen Non-Premier-Events auch, werden natürlich, da wird gesperrten Spielern nicht das Mitspielen verboten. Die Idee hinter der Liste der Suspended Player ist ja seitens Konami, dass diese Spieler aufgrund von Cheating, Blackmailing etc. grob gegen Turnierrichtlinien verstoßen haben. Das Problem ist allerdings, dass diese Liste der gesperrten Spieler nur für Premier Events seitens Amigo oder Konami zählt. Wie würdet ihr denn euch jetzt aber fühlen, wenn ihr als Spieler auf einem Non-Premier-Event gegen jemanden spielen müsst, nennen wir ihn mal Max Mustermann, gegen jemanden spielen müsst, der des Cheatens oder des Blackmailings überführt würde? Die Frage ist jetzt, ob man sich da als TO ins eigene Fleisch schneidet. Ja, Gam, hast du da eine Meinung zu?
Ja, natürlich. Es ist halt immer schwierig. Wie gesagt, es gibt nichts Offizielles dafür für private Turniere, wie auch. Sie sind ja nicht offiziell. Und es ist halt immer TO-Sache. Ich persönlich, wäre ich jetzt TO, würde ich die Leute nicht mitmachen lassen. Aus dem einfachen Grund, weil es gibt immer Leute, die sich dann darüber beschweren, wieso darf der Cheater in dem Turnier mitspielen. Das ist unfair, ich möchte nicht becheatet werden und deswegen nicht gewinnen. Insofern kann man es durch das Ausschließen von solchen einzelnen Leuten vermeiden, dass man noch mehr Spieler eventuell infolgedessen bei zukünftigen Turnieren verliert. Aus dem einfachen Grund, weil sie keine Lust haben, bei Turnieren mitzuspielen, wo eben Cheater mitspielen.
Ja, es ist ja als TO letztendlich deine Sache, wenn du mitspielen lässt oder nicht. Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch bei der CSA ist es ja, es gibt da eine Liste der gesperrten Spieler. Das ist ja kein Geheimnis, aber es ist ganz einfach, dass die Liste der gesperrten Spieler, das gilt eben nur für Premier Events. Also wenn jetzt Max Mustermann des Cheatings auf der YCS meinetwegen überführt würde, dann hat das längst keinen Einfluss auf ein Turnier, das jetzt meinetwegen im Süden in Landshut oder Pocking, ich weiß nicht genau, wo das da ist, stattfindet. Ja, also das ist letztendlich Sache des TOs, aber wie gesagt, ich käme mir als Spieler unglaublich verarscht vor, wenn ich gegen einen überführten Cheater spielen müsste.
Ja. Vor allen Dingen auch als Judge ist man in der Lage, dass man das halt definitiv nicht nachvollziehen kann. Die Leute sind ja aus gutem Grund gesperrt worden.
Ja, du als Judge, du kannst natürlich als TO sehr gerne gesperrte Spieler mitspielen lassen, wenn du denen dann natürlich eine erhöhte Teilnahmegebühr berechnest, weil du einen Judge eigens abstempeln musst, um da die ganze Zeit hinterzustehen.
Ja, ole. Das sollte ja nicht das Ziel sein, von den Leuten mehr zu verlangen. Da ist ja trotzdem nicht dem Turnier selbst geholfen. Man sollte es vielleicht dann trotzdem aber der Fairness halber so machen, dass man die gebannten Spieler im Vorfeld darüber in Kenntnis setzt, dass sie auch bei dem Turnier nicht mitmachen dürfen, damit sie zumindest nicht umsonst anreisen.
Ja, in der Vergangenheit gab es ja schon einige Turniere, wo dann halt die betroffenen Spieler, die dann des Turnieres verwiesen wurden, erst vor Ort erfahren haben, dass sie nicht mitspielen durften. Das ist natürlich... Das ist natürlich einerseits für diejenigen, die es den Leuten nicht gönnen, natürlich ein großer Erfolg. Die können sich dann tierisch einen ablachen, aber für die Leute, die da natürlich hingefahren sind, ist es natürlich auch ein Kostenfaktor. Leon, wie siehst du denn die Sache mit den Suspended Playern auf Privatturnieren? Würdest du sie zulassen oder würdest du da ganz locker entgegensehen?
Also ich als CO würde sie nicht zulassen, weil ich als Spieler sagen würde, dass ich das sehr scheiße finden würde, Entschuldigung für den Ausdruck, wenn ich gegen Max Mustermann spielen müsste, weil er ja auch zu Recht von Konami gebannt wurde. Und es gibt ja auch Spieler, die, wenn die Uhr auf Null läuft oder zu Null hinläuft, bewusst langsamer spielen, damit sie halt die Vorteile nutzen können, die sie im Timeout haben.
Ja, eine sehr bekannte Cheating-Methode und auch gleichzeitig eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und zwar, einige werden wahrscheinlich schon davon gehört haben, es gibt ein paar neue Timeout-Regelungen seitens Konami. Diese sind bei uns nicht in den Policies eingeschrieben, werden jedoch auf einigen Turnieren praktiziert. Der gute Kironomus hat sich schon im Vorfeld darüber schlau gemacht und kann uns da jetzt ein genaueres Bild von geben.
Ja, ich denke, dass ihr alle mittlerweile von der neuen Timeout-Regelung gehört haben solltet. Was interessant ist, ist, dass jetzt im November die neuen Policies seitens Konami herausgegeben wurden. Was interessant ist, ist, dass in diesen Tournament Policies noch nicht die Veränderung drin steht mit der neuen Timeout-Regelung. Sie wurde vorher also groß angekündigt, wird aber vorerst wohl nicht umgesetzt werden. Die Policies kommen, ja, Pi mal Daumen, halbjährig raus und ihr braucht jetzt erstmal nicht erwarten, dass ihr in nächster Zeit mit der neuen Timeout-Regelung spielt, um auf das einzugehen, was Leon gerade gesagt hat, mit den Vorteilen der Drei-Runden-Regelung im Timeout. Wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, ist die Rundenzahl im Timeout auf 5 erhöht worden. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum es auf 5 erhöht worden ist, dass man diese 5 Runden nicht so gut abschätzen kann wie die 3 Runden. Also wenn man jetzt weiß, oha, in einer Minute ist Timeout, dann habe ich noch 3 Runden zu spielen. Wenn ich das so und so und so spiele, kann ich in diesen 3 Runden meinen Gegner besiegen. 5 Runden sind nicht so kalkulierbar, wie 3 Runden kalkulierbar sind. Ja. Und was die neue Timeout-Regelung auch noch mit sich bringt, ist, dass es ja jetzt ein Unentschieden gibt. Das Problem bei diesem Unentschieden ist, je nach Headjudge des Turnieres ist es durchaus möglich, in diesen mit diesen neuen Timeout-Regelungen durch ein 1-0 zu gewinnen. Das würde ganz einfach so funktionieren, wenn es 1-0 für euch steht und beim Rest des Duells nicht irgendwie ein 1-1 zustande kommt oder ein ganz simples 2-0, dann könnt ihr mit diesem 1-0 nämlich auch gewinnen, wenn ihr es dann ins Timeout schafft und dort ein Unentschieden verursacht oder ihr da gewinnt. Da käme nämlich dann der nächste Punkt unseres Podcasts. Auf dem bereits erwähnten Cup der guten Hoffnung ist nämlich interessanterweise die Karte Self-Destruct-Button verboten. Warum, mag man sich jetzt fragen? Genau das ist nämlich der Grund. Ihr könnt nämlich 1-0 spielen, euren Gegner halt ganz normal besiegen. Und dann greift ihr zu einem Side-Deck. Euer Side-Deck besteht in diesem Fall aus einem Systemboard, nämlich dreimal Self-Destruct-Button und sonst etlichen Stall-Karten, wie zum Beispiel Level Limit Area B. Es funktioniert nämlich so, dass ihr nach dem 1-0 erstmal unentschieden spielt durch den Self-Destruct-Button. Dann wird das Turnier, das Duell weiterhin 1-0 für euch gewertet und dann spielt ihr noch ein Spiel und ihr drückt wieder den Self-Destruct-Button. Wieder und wieder und wieder. Das macht ihr so lange, bis ihr ins Timeout kommt. Und wenn ihr da nochmal den Self-Destruct-Button drückt, dann steht es 1-0 für euch und ihr gewinnt somit das Duell im Timeout tatsächlich durch die Unentschieden-Regelung. Gam, hättest du da eine Meinung zu dem Self-Destruct-Button?
Ja, natürlich. Zum einen würde ich auf jeden Fall auch an Konami die Bitte stellen, dass sie solche Karten insgesamt verbieten. Also vergleichbare Karten, die nur in, sagen wir mal, Decks gespielt werden, die nicht der normalen Spielweise entsprechen. Das wären so OTK-Decks. Das wären OTK-Decks, wie zum Beispiel das Frosch-OTK, was man durch einen einfachen Bann des Mass-Drivers hätte vollkommen zerstören können. Nun hat man es halt auf andere Weise gemacht, auch gut. Aber Karten wie Mass Driver und so wirst du nie in gemäßigten, normalen Kontrolldecks oder Beatdown-Decks wirst du solche Karten nie finden. Die finden ihren Weg immer nur in irgendwelche unfairen OTK-Decks oder eben sowas wie Self-Destruct-Button in irgendwelche seltsamen Strategien, über die man sich quasi durch ein nicht durch entsprechende Regelungen abgesichertes Hintertürchen den Sieg erschleicht. Mhm. Insgesamt ist das, was man mit Self-Destruct-Button da anstellt, was du ja schon genannt hast, ja im Prinzip eine reine Stalling-Strategie. Wobei man dann auch mal unterscheiden muss den Unterschied zwischen simplem Slowplay und Stalling. Das sind nämlich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, während ich Slowplay im Prinzip, da kann man auch sowas drunter zählen. Slowplay muss nicht immer vorsätzlich sein, also es muss nicht unbedingt eine böse Absicht dahinter stehen. Es kann ja auch einfach jemand nur langsam spielen, weil er vielleicht unerfahren ist oder weil die Spielsituation für ihn so komplex ist, dass er wirklich länger überlegen muss, während hinter dem Begriff Stalling für mich immer ein Vorsatz steckt. Also wirklich die Absicht, langsam zu spielen, um das Ziel zu erreichen, ins Timeout zu kommen.
Und da die Grenze zwischen Slowplay und Stalling doch recht schwammig ist und teilweise fließend ineinander übergeht, ist es tatsächlich von Head-Judge zu Head-Judge unterschiedlich, ob er einen mit dieser Spielweise disqualifiziert oder nicht. Jedenfalls nach aktuellen Tournament-Policies ist es ja auch sehr schwammig formuliert, ob es denn legal ist oder nicht. In den Penalty-Guidelines findest du ja die Aussage, dass, wo haben wir es stehen, Fairplay wird da eben ganz groß geschrieben und ob das denn jetzt Fairplay ist, ist jetzt auch wieder eine andere Sache.
Man kann, das Problem ist, wenn man jetzt diese sogenannte Stalling-Strategie, nenne ich sie jetzt einfach mal, mit dem Self-Destruct-Button verfolgt, ist das ja nicht das Stalling im eigentlichen Sinne, wie man es normal nennt, nämlich wirklich Spielsituationen verzögern, sondern man macht ja effektiv die ganze Zeit was. Man spielt Karten aus, man macht Aktionen. Also ist es, ja, es ist wirklich im Prinzip ein Schlupfloch in den Regelungen, was da im Moment auftritt. Und gegen das man rein, wenn man sich auf das Regelwerk bezieht, so gar nicht vorankommt, jedenfalls nicht bei den Penalty Guidelines. Da kommt man wirklich nur gegen an, wenn man sich jetzt auf die allgemeinen Fair-Play-Regeln bezieht, unter die ja quasi der Aufhänger für alle weiteren Regeln sind. Mhm. Ich meine, in den Fair-Play-Regeln steht zum Beispiel drin, dass das Spiel Spaß machen soll. Das ist so doof, es klingt, selbst für professionelle Spieler, es soll ein Spiel sein. Und im Prinzip kann man es nicht mehr wirklich als Spiel bezeichnen, wenn man die ganze Zeit nur versucht, Unentschieden zu machen, um damit ins Timeout zu kommen. Das ist vielleicht vergleichbar jetzt beim Fußball. Situation zum Beispiel, ein Spieler von der gegnerischen Mannschaft bleibt verletzt auf dem Platz liegen. Die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, schießt den Ball fairerweise ins Aus. Dann irgendwann steht der Spieler wieder, das Spiel soll weitergehen. Und die Mannschaft, die dann den Einwurf hat und ihn eigentlich fairerweise an die gegnerische Mannschaft zurückgeben sollte, startet einfach einen Angriff. Im Regelwerk selbst kann man dagegen nichts machen. Allerdings ist der Schiedsrichter schon dazu berechtigt, das Spiel notfalls zu unterbrechen, wegen unschuldigem Verhalten.
Das Problem um die Diskussion des Self-Destruct-Button ist ja schon alt. Also es gab ja früher dieses Extra-Win, da hat Hartin einen ziemlich guten Artikel drüber geschrieben, Extra-Win gleich Extra-Fail. Wer das lesen möchte, ist sehr lesenswert. Aber das Ganze hat halt eine neue Dimension erhalten, seit es diese neue Timeout-Regelung gibt, die auch ein Unentschieden ermöglicht. Deswegen denke ich, ist das kein alter Hut, dieses Thema, sondern hat durchaus Aktualitätsbezug.
Ja, Konami hat wahrscheinlich mit ihren ganzen Überlegungen gar nicht mehr so weit gedacht, dass es halt solche Karten gibt, die für diese Situation halt ausschlaggebend sind. Ich denke, teilweise sind die da gar nicht mehr im Rahmen des Begreifbaren. Es wird immer Spieler geben, die eine total kranke Combo entwickeln, die dann halt die Spielmechanik auf sehr unfaire Weise ausnutzt. Aber da wird man halt nichts gegen machen können.
Auch der Mass Driver ist nicht tot. Ich meine, ich habe auch getippt, dass der Mass Driver verboten wird, weil er ist immer noch gefährlich. Es gibt immer noch Kombos, mit denen man OTKs durch den Mass Driver verursachen kann, die aber nicht so einfach zu kriegen sind wie das Frosch-OTK, was zum Beispiel noch eine mögliche Kombo mit dem Mass Driver ist, ist Portal der 6 plus Portal der 6 plus Samurai beschwören. Dann holt man sich einen Großmeister, aktiviert Mass Driver, opfert den Großmeister für Mass Driver, kann die zwei Counter vom Portal der 6 entfernen, um sich den Großmeister wieder auf die Hand zu nehmen. Den beschwört man wieder, kriegt zwei neue Counter auf den zwei Portalen, vier neue Counter auf den zwei Portalen, opfert den Großmeister für Mass Driver und hat auch wunderbar sein OTK. Das Problem ist, das ist eine zu große Karte. Also die Frosch-OTK-Kombo, das war eine 3-Karten-Kombo und hier handelt es sich um eine 4-Karten-Kombo. Also es ist 4-5 Karten.
Die drei Karten sind halt immer der Knackpunkt. Ab einer Karte mehr wird es dann schon zu instabil und lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr.
Genau. Also das haben wir früher getestet, ein Samurai-Deck, wo wir dann den Random Mass Driver einfach nur mal so zum Test gespielt haben. Das klappte von 100 Spielen vielleicht verschwindend gering.
Ne? Also ja, wo dann halt schon wieder das normale Samurai-Deck eine größere Siegchance hat. Ja. Ist halt nicht ökonomisch.
Wobei jetzt mit dem Kisan, um es nochmal kurz anzuführen, mit dem Kisan-Samurai, der jetzt kommt, das ist quasi ein Großmeister in klein. Mit dem würde das dann wahrscheinlich wieder stabiler laufen, aber das ist jetzt nur reine Spekulation.
Nun, das wird die Zeit zeigen. Unsere kreativen Freunde in Japan und Amerika werden wahrscheinlich schon irgendeine lustige Kombo entwickeln, wo wir uns dann in Europa dann die Haare ausreißen werden. Kommen wir aber zum nächsten Punkt des Podcasts. Da brennt nämlich unser Leon schon ganz darauf, euch ein paar tolle Turniere im Dezember vorzustellen. Daher hat Leon jetzt das Wort.
Ja, also, wir haben euch hier mal zwei Turniere für den Dezember rausgesucht. Zum einen ist das der Cup der guten Hoffnung, veranstaltet von YumiFrog. Der soll ablaufen in Heisede, das ist südlich von Hannover, und soll am 18.12. diesen Jahres laufen. Teilnahmegebühr ist 10 Euro und dafür bekommt ihr einen Booster der Booster-Edition Duelist Revolution. Der Hauptpreis ist eine Wii Black Special Edition. Das zweite Turnier wäre dann Ollis Weihnachtsturnier. Das wird in Schenefeld bei Hamburg veranstaltet. Das läuft schon dieses Wochenende, das ist am 11.12. Teilnahmegebühr ist 7 Euro, dafür erhaltet ihr auch einen Booster. Und Hauptpreis ist dann ein Display Star Strike Blast und ein Monster Ordner. So viel zu den Non-Premier Events. Es gibt auch noch die Christmas Charity Cups, die werden von Amigo gesponsert, aber dazu kann euch Hiro mehr sagen.
Ja, die Christmas Charity Cups, das ist jetzt im Gegensatz zu dem, was wir gerade gehört haben, eine Premier-Event-Serie. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr habt ja normalerweise bei Turnieren zahlt ihr eure Eintrittsgebühr, von der wir gerade gehört haben, zum Beispiel beim Cup der guten Hoffnung zahlt ihr 10 Euro. Bei Ollis Weihnachtsturnier zahlt ihr halt günstigere 7 Euro. Und zwar anstelle von Eintrittsgeld zahlt ihr bei den Christmas Charity Cups kein Eintrittsgeld, sondern ihr kommt einfach mit 5 Konserven an. Hoppla, mag man sich jetzt fragen, warum bringe ich 5 Konserven mit? Und zwar ist es so, dass um diese Konserven gespielt wird und sämtliche Konserven, die in diesem Turnier, um die gespielt wird, die gehen am Ende an die hiesige Tafel. Eine Tafel ist ein gemeinnütziger Verein, der funktioniert folgendermaßen. Bevor die Tafel öffnet, sammeln sich hilfsbedürftige Menschen, Hungerleidende, Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger, allen, denen es sonst wie schlecht geht, die sich reguläres Einkaufen und Essen nicht leisten können, sammeln sich vor der Tafel und es werden Nummern verteilt, also ganz normal gelost. Und dann, wenn die Türen öffnen, darf zuerst die Familie oder die Person mit der Losnummer 1 in die Tafel reinkommen und denen wird ein Korb beziehungsweise eine Tragetasche vollgemacht. Dafür zahlen dann Erwachsene 1,50 und Kinder zahlen 1 Euro. Das wäre dann für eine vierköpfige Familie eben dementsprechend 5 Euro. Und diese Tafeln finanzieren sich zum Beispiel durch Spenden. Das wäre zum Beispiel der Christmas Charity Cup. Der würde die Konserven dann als Spenden an eine Tafel verschenken. Oder eben zum Beispiel die Supermärkte. 3 Tage bevor Lebensmittel ablaufen, verschenken Supermärkte oft ganze Wagenladungen an die Tafel. Es geht ganz einfach darum, dass damit hungerleidende Menschen ernährt werden müssen. Der Christmas Charity Cup läuft so ab, dass ihr eben diese 5 Konserven habt und um die spielt ihr. Und zwar werden 5 Runden gespielt, weil man natürlich auch um 5 Konserven gespielt werden muss. Und am Ende des Turniers bekommt ihr für jede Konservendose, die ihr erspielt habt, 1:1 ein Booster. Das kann dann dementsprechend natürlich maximal 10 Booster können das sein. Wenn ihr mit euren 5 Startkonserven ankommt, 5-mal gewinnt, habt ihr 10 Konserven gleich 10 Booster. Ja, oder eben 0. Wenn ihr ungefähr so gut, wenn ihr so gut spielt wie der Gamm, dann geht ihr damit mit 0 raus. Peter, hast du eine Vorstellung von dem Konzept? Wie hältst du das? Wie findest du das?
Also das Konzept an sich ist ganz gut. Ich kann es nur supporten. Es ist sehr schön, dass halt auch Leute an Weihnachten quasi ein Geschenk kriegen, die vom Schicksal nicht so bevorteilt wurden. Und daher möchte ich auch eine kleine Bitte an die Community richten. Es gibt ja dieses Jahr eine neue Regelung bezüglich der Konservengröße. Es müssen jetzt Konserven mit mindestens 400 Gramm Inhalt sein. weil es ist im letzten Jahr vorgekommen, dass Leute halt mit 50 Gramm Tomatenmarkkonserven aufgetaucht sind und die wurden auch angenommen. Das finde ich ein bisschen schade und auch ein bisschen richtig beschissen. Daher, versucht bitte einmal nicht so geizig zu sein. Denkt an die Leute, denen es nicht so gut geht und packt mal eine vernünftige Konserve rein, eine Suppe mit Fleisch drin oder irgendwas, was richtig satt macht. Versetzt euch in die Lage der jeweiligen Person und ich denke, damit tut ihr nicht nur euch, sondern auch den anderen einen größeren Gefallen, als wenn ihr da geizig seid und nur eine Dose Bohnen auspackt. Wie sieht es denn bei euch aus? Werdet ihr auf die Christmas Charity Cups gehen? Und wenn ja, was spendet ihr denn so an Konserven? Fangen wir mal an mit dem Kironomus.
Ja, ich gehe auf den Christmas Charity Cup, allerdings nicht als Spieler, ich bin da Judge. Und weil das ein Premier Event ist, darf ich selber nicht mitspielen. Ich würde gerne nach Auenland Judge System mitspielen, aber ich wurde viel gefragt von den Spielern, die in meinem Shop im Comic Planet Rheine spielen, sag mal, darf ich denn Mais mitbringen? Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass ihr da mit 100 Gramm Mais ankommt, was ihr erstens wegen der Größe nicht dürft, aber alleine wenn ich Mais sehen muss, damit kann man nicht kochen, davon wird keiner satt. Und ich darf es nicht, aber ich würde am liebsten den Mais gleich wieder wegschicken, weil das bringt keinem was, davon wird keiner satt. Also bringt Linsen mit, Erbsen und Möhren, irgendwas mit Suppengrün, woraus man auch was Vernünftiges kochen kann. Ja, das wäre halt mein Aufruf.
Und der Gum, was bringst du mit? Oder angenommen, du wärst in der Lage, desjenigen, der was zu essen kriegen würde, was würdest du quasi an der Stelle für eine Konserve bevorzugen?
Schwierig, ich esse wenig aus Konserven. Was ich aber weiß, teilweise das Obst aus Konserven schmeckt relativ gut. Gerade jetzt Ananas oder Orangen oder sowas kann man, glaube ich, noch ganz gut essen teilweise. Und Erbsen und sowas ist, denke ich mal, auch immer ganz okay. Also ich werde am Samstag mal, glaube ich, nach Dresden fahren und so ein Turnier mitmachen. Gut, ich habe jetzt zwar auch kein Fleisch in den Konserven drin, aber ich habe zumindest darauf geachtet, dass es 5 verschiedene Konserven sind. Und dass kein Mais drin ist. Ich hab Erbsen drin, Bohnen, was hatte ich noch? 2 verschiedene Obstkonserven und mir ist gerade entfallen, was jetzt in der 5. war.
Und zu guter Letzt Leon.
Ja, ich komme leider nicht zu den Christmas Charity Cups, weil ich keine Zeit habe. Aber wenn ich hingehen würde, würde ich auauf jeden Fall, wie Gam schon gesagt hat, 5 verschiedene Konserven mitbringen. Ich bin jetzt auch nicht so der Konservenesser, aber ich würde auf jeden Fall eine Fertigsuppe mit reinpacken und halt kein Mais. Und wie Kiro auch schon gesagt hat, was mitbringen, womit die anderen Leute, die etwas bedürftiger sind, auch was damit anfangen können.
Es gibt auch Rouladen aus der Dose, also es gibt auch so tollere Sachen aus der Dose. Die schmecken jetzt nicht besonders, aber was es ja auch gibt, sind Würstchen aus Konserven. Auch ein super Teil. Mein Fleisch sehen diese Menschen nicht alle Tage, deswegen denke ich, ist das auch mal eine Option für die.
Nun, da bleibt abschließend zu sagen, liebe Community, fasst euch ein Herz, geizt nicht damit und tut den Menschen jetzt gerade zur Weihnachtszeit etwas Gutes. Wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat und dass wir euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen dürfen. Daher sagen wir jetzt alle mal kollektiv Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.